Ja, das Thema, was ich heute mitgebracht habe für euch, sind außer diesen zwei wunderbaren Bibelstellen, die ihr nachschlagen könnt in den weißen Bibeln und sogar Seitenzahl angegeben. Das Thema ist Vergebung. In unserer Gesellschaft werden wir sehr stark dazu ermutigt, nachhaltig zu leben. Und uns wird davon gesagt, dass wir überlegen müssen, welchen Fußabdruck wir hinterlassen. Also sprich, verursache wenig Müll, damit dein ökologischer Fußabdruck möglichst klein ist auf dieser Erde. Und wir sind davon wie besessen manchmal, unser CO2 zu reduzieren, sparsame Autos. Manche von euch sind mit dem Fahrrad hergekommen, Daumen hoch, ja, um euren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern oder um euren Speck abzubauen. Beides völlig okay. Mache ich auch. Oder gut drauf zu sein, wacher zu werden, ist super. Also dieser Fußabdruck, wir wollen den verkleinern, das Schlechte im Grunde genommen, wir wollen das Schlechte klein halten. Ne? Und als ich darüber nachdachte, sage ich, jawohl, wir sind so darauf fokussiert, in unserer westlichen Gesellschaft diesen ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten. Und dachte ich, hey, was sagt Gott dazu oder was ist ihm wichtig? Und da sehe ich, wo Gott sagt, interessanterweise, hinterlasse durch dein Leben Segensspuren, möglichst viele. So wie wenn du meinst, meine Kinder gehen an die Scheiben zu Hause, nachdem die frisch geputzt wurden und segnen uns mit ihren Tatzen und hinterlassen überall ihre Spuren. Gestern habe ich gesehen, meine Kinder haben die Hausfassade neu interpretiert. Bisher hat sich noch keiner bekannt. Aber sie haben mit der Malkreide die vor einem halben Jahr neu gestrichene Fassade des Hauses, das nicht mir gehört, die Fassade gehört auch nicht mir, haben sie neu interpretiert. Sie haben ihre Spuren hinterlassen. Bisher, wie gesagt, hat sich noch keiner geoutet. Das Verfahren ist noch offen. Und Gott sagt, wir sollen Segensspuren hinterlassen. So wie meine Kinder überall rumkritzeln, wir sollen Segensspuren hinterlassen in den Beziehungen, da wo wir sind. Und auf der anderen Seite, manchmal, wenn ich das Thema Vergebung nehme oder Unvergebenheit, da sagt Gott, hey, welche Spuren hinterlässt du? Es ist nicht so wichtig, deine CO2-Bilanz, ja, für Gott, glaube ich, sondern wichtiger ist, welche Spuren hinterlässt du bei den Menschen? Spuren von Vergebung, von Barmherzigkeit oder Spuren von, hey, da wo ich komme, hinkomme, da bleiben Konflikte ungelöst. Das ist etwas, was mich selber immer wieder beschäftigt. Immer wieder begegne ich Christen, wo man in Konflikt kommt und Spuren hinterlässt und sei entspannt. Ich kenne so viele Christen, ich muss hier keine aus der von hier nehmen, ja. Ich bin mit genug Freunden, die an Jesus glauben, unterwegs, wo das Alltagsthema ist. Ich habe jetzt niemanden Speziellen vor Augen hier. Ich selber habe immer wieder Konflikte, wo ich Dinge nicht ausspreche, wo ich Dinge nicht kläre. Und dann trage ich mit mir diesen Müll herum, diese Last herum. Wisst ihr, wir sind ja in unserem Land, irgendwann sind wir auf Atomarkraft umgestiegen und fanden das total toll. Mit so wenig Aufwand kriegen wir Energie. Und die Frage ist, wohin mit dem Müll? Wir haben das gemacht, schnell Vorteile gehabt und jetzt belastet uns alle der Müll und wir wissen, wir können den nirgendwo hin. Niemand will diesen Müll. Leute überlegen sich, das auf den Mars zu schießen, ja? Dann ist es weg oder in die Atmosphäre. Oder wir schicken es in irgendwo dritte Weltländer. Auch keine gute Lösung. Warum sollen andere den Müll, den wir produziert haben, abbekommen? Und wir merken, Menschen produzieren Müll und dieser Müll belastet uns. Und das ist ja genauso in Beziehung. Und genau dafür ist Jesus gekommen. Jesus ist derjenige, der gesagt hat, ich komme und ich will die Dinge, die euch belasten in euren Beziehungen, im Miteinander, ja, die Konflikte, das, was stehen bleibt, das schlechte Gefühl, was danach noch da ist. Ich will das haben. Gott sagt, entsorge deinen Müll bei mir. Ich habe das alles ans Kreuz getragen, ja. Ich weiß nicht, was ihr für so ein Bild habt vom Kreuz, aber eigentlich ist das eine riesige Müllkippe gewesen. Man hat die Leute außerhalb der Stadt bei dem Müll beerdigt, als Zeichen, die sind so unwürdig. Die haben keine schönen Begräbnis bekommen, sondern man hat sie auf der Deponie gekreuzigt. Und ich finde, es passt so gut, weil Jesus sagt, hey, bringe deinen Müll zu mir, bringe deinen Müll auf die Deponie, entsorge es. Und weißt du, wenn Jesus was entsorgt, dann ist es entsorgt. Dann gibt es keinen Rest. Na, dann heißt es nicht, ja, wir haben es geschafft, zu 30% zu reduzieren oder wir haben den Reaktor eingeschlossen, das sollte 20 Jahre halten, bis es Risse bekommt. Gott macht da keinen Pfusch. Wenn wir Dinge zu ihm bringen, entsorgt er die. Restlos. Also das schaffen wir Menschen nicht mit unserem Müll. Aber er schafft das. Und das ist so gut. Und so zeigt er sich uns. Ich möchte euch ein Zitat bringen. Vor kurzem ist eine Jüdin in die Zeilen gekommen, ja, oder in die Zeitungszeilen gekommen. Sie hat etwas Unmögliches getan. Es war eins von den sogenannten Zwillingen. Im Dritten Reich gab es von den speziellen SS-Ärzten gewisse Versuche. Sie haben Zwillinge genommen und dem einen Zwilling haben sie Bakterien eingepflanzt und den anderen Zwilling haben sie in Ruhe gelassen und haben beobachtet, wie der infizierte Zwilling sich entwickelt mit diesem Virus. Und später haben sie auch den gesunden Zwilling mit einer Spritze ins Herz umgebracht und haben danach beide obduziert, um zu forschen, was diese Bakterien bewirkt haben. Mengele war einer dieser Chefärzte. Und jetzt gibt es eine Frau, die hatte so einen starken Willen, die hat diese Bakterien überlebt. Und just in der Zeit kam dann die Befreiung durch die Armee und sie kam aus dem Ghetto raus. Ihre Schwester, durch das, was sie infiziert wurde, starb später, also hat eine Weile gelebt, aber starb. Und die Frau selber ist ausgewandert in die USA, ist Immobilienmaklerin geworden und lebt und hat dieses Interview gegeben. Und sie ist hingefahren nach Deutschland irgendwann und hat einen dieser Ärzte getroffen, also nicht Mengele selber, sondern einen dieser Ärzte, und hat mit ihm gesprochen und hat gemerkt, das ist ein gebrochener Mann. Der hat zwar keine Menschenversuche gemacht, aber der war bei der Vergasung dabei. Und er sagt, hey, ich habe Depressionen, ich kann nicht schlafen ohne Tabletten, ich sehe das jeden Tag vor mir, das quält mich. Und dann hat sie sich vor die Presse gestellt bei einem Jahrestag, ich glaube, jetzt hatten wir die 70-Jährige von Israel, hat sie sich hingestellt und gesagt, ich vergebe allen Nazis. Und viele Leute haben gesagt, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Und jetzt lese ich mal, was sie dazu gesagt hat darauf. Sie sagt, Original, Zitat, denn was ein Opfer tut, ändert nichts daran, was passiert ist. Doch jedes Opfer habe das Recht auf Heilung, glaubt das ehemalige Opferchor. Und das Gute an dem Heilmittel Vergebung ist, dass es keine Nebenwirkung hat und jeder kann es sich leisten. Süß, oder? Ey, die hat ihr Leben an diesem Thema gearbeitet. Ich glaube, die hat da was zu sagen, ja? Letzten Zeilen. Das Gute an dem Heilmittel Vergebung ist, dass es keine Nebenwirkung hat und jeder kann es sich leisten. Hammer, oder? Das sagt jemand wirklich mit Autorität. Und dann sagt sie selber, als sie sich mit diesem Arzt getroffen hat und das ausgesprochen hat, sie hat gemerkt, was für eine Last von ihren Schultern abgefallen ist. Wie ihr Herz freier wurde. Die beschreibt es so richtig, ne? Und es ist in deutschen Zeitungen abgedruckt worden. Hammer, denke ich. Hey, das ist ein Geschenk ohne Nebenwirkung. Eine Medizin ohne Nebenwirkung, die nichts kostet. Und doch kostet sie uns schon was, ne? Die Überwindung, unser Ego, ein Anruf, ein Spaziergang, was auch immer. So, so gut. Wenn wir in die Bibel schauen, begegnet uns das auch. Noch ein Beispiel. Eine Frau, sie heißt Bronnie Ware, ist eine australische Krankenschwester. Und ihr Job war es, die Menschen in den letzten 12 Wochen ihres Lebens zu begleiten. Und sie hat diese Menschen erlebt, was ihnen auf dem Herzen war, was ihnen wichtig war, und hat darüber ein Buch rausgebracht. Das Buch heißt Die 5 häufigsten Dinge, die sterbende Menschen bereuten. Also, Nummer 1. Was die sterbenden Menschen am meisten bereuten, ist, ich wünschte, ich hätte mein Leben gelebt und nicht das Leben der anderen, beziehungsweise das Leben, das andere von mir erwarten. Ich wünschte, ich hätte mein Leben gelebt und nicht das Leben, was andere von mir erwarten. Nummer 1. Nummer 2, ich wünschte, ich hätte nicht nur gearbeitet, haben 100% der Männer bereut. Hochinteressant. Nummer 3, ich wünschte, ich hätte Schuld sofort behandelt und nicht unter den Teppich gekehrt. Da habe ich das rausgenommen. Ja. Viele Menschen unterdrückten ihre wahren Empfindungen um des Friedens willen. Das gab ihnen kurzfristig Ruhe, aber langfristig Leiden. Sie entwickelten sich dadurch nicht weiter in ihrer Persönlichkeit. Viele wurden auch dadurch krank, dass sie die Last der Schuld nicht abgelegt oder andere davon nicht freigesprochen haben. Wie diese Frau, ja? Das hat ihr gut getan, dass sie die freigesprochen hat. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wer Jesus nicht kennt, der hat dasselbe Problem wie unsere Atomkraftwerke. Wir erzeugen giftiges Müll und danach wissen wir nicht, wohin damit. Denn egal, wo wir es auch lagern, es belastet uns alle. Aber die gute Nachricht ist, hey, Jesus, er ist gekommen, um genau dafür die Lösung zu schaffen. Er nahm unseren Müll, unsere Schuld auf sich am Kreuz und bietet uns genau das jeden Tag an, damit der Müll unseres Lebens nicht ständig uns und andere belastet. Wer Jesus nicht kennt und nicht bei ihm Vergebung sucht, der wird, passt auf, verändert von der Schuld in seinem Leben. Er stumpft ab, er verliert die Freude und die Herzlichkeit. Das ist wie bei Atommüll. Wir können uns nicht einbilden, dass es gut ist, dass es in der Nähe irgendwelche Lagerstätten gibt, die strahlen. Das ist ein Trugschluss. Das Zeug belastet uns. Es ist in der Luft und so weiter, ja. Manche denken, dass das Atommüll gefährlich ist, wenn es in der Nähe ist. Aber die Profis sagen, das wurde durch Luft rübergetragen, ja, Tschernobyl und so. Das wurde ja nicht mit dem Laster hergebracht, das ist über die Luft, das ist immer noch da. Aber wie gut. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass es uns nicht verändert. Und jetzt komme ich zu der Bibelstelle, Lukas 7, 36. Unter diesem Hintergrund ist es gut zu verstehen. Dort lesen wir Lukas 7, 36, die Geschichte von Jesus, als er bei einem Pharisäer eingeladen wird. Wir lesen, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach im Weinen aus. Dabei fielen ihr Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person da ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schuld zurückbezahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden von ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfindet? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Krass. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Jesus durchschaut den Kerl total, gell? Der ist jetzt gerade auf dem Operationstisch in seiner Seele. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Das ist ein kniffliger Satz. Was kommt jetzt? Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Krass, dass Jesus ihm das ins Gesicht sagt. Du liebst wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh im Frieden. Hey, wer Vergebung erhält oder ausspricht, der ist erleichtert. Der hat Grund, sich zu freuen. Der verschwendet kostbares Öl. dem ist nichts peinlich. Der trocknet seine Haare mit den, also meine Frau hat lange Haare, das hat sie aber bei mir noch nie gemacht, ja. Schatz, nicht, okay. Also so viel, ja, wer, hier steht ja, ne, wer liebt, ne, der Liebe erweisen, das ist schon krass, was diese Frau da macht für Jesus. Und dann geht Jesus aber diese Pharisäer an und sagt, hey, sie hatten, ich beschreibe das so, sie hatten keine Freude in ihrem Leben. Sie waren nicht herzlich. Ja? Er sagt, hey, du warst nicht herzlich zu mir als Gastgeber. Du hast mich nicht besonders behandelt. Ich bin zu dir gekommen und das war keine besondere Behandlung, die ich da erlebt habe. Man könnte sagen, hey, das Blut in deinen Adern, das ist quasi schon etwas abgestanden. Da ist keine Leidenschaft, ja? Ich komme zu dir und, ja, Jesus ist da, hier, kriegst Wasser und Brot und iss was und sei ruhig. Sie hat Jesus bei sich zu Gast, also diese Männer, diese Pharisäer, Jesus war zu Gast, aber diese Raumtemperatur, die war so unterkühlt, keine besondere Mühe sich gegeben, keine besondere Wertschätzung, minimaler Aufwand, keine Mühe investiert, ja. Und wir müssen gucken, hey, in unsere Beziehung zu Jesus, investier da was rein, gib dir Mühe. Hey, wenn Jesus da ist, ja, hey, der ist jemand, das ist was, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, mal das Handy auszuschalten, hey, das ist eine Wertschätzung, ja. Wir gehen auf ein Amt in Deutschland und dann machen wir das Handy aus. Warum? Weil es total komisch ist, wenn wir auf ein Amt gehen, was von den Leuten wollen, und bei uns klingelt das Handy und wir gehen aber noch dran. Mach das mal beim Bürgermeister, mal gucken, was der sagt. Ja, und wenn wir mit Gott reden, lassen wir uns von allem und jedem ablenken, wenn wir beten und unterbrechen das. Wo Jesus sich vielleicht denkt, hey, wer bin ich denn? Was bin ich dir denn wert? Lass doch mal alles liegen und geh mal 5 Minuten in den Wald und lass alles hinter dir und hör mir mal zu, rede mal zu mir. Ich bin doch jemand. Was keine Mühe kostet, ist nichts wert. Ich glaube, in jedem von uns steckt ein kleiner Pharisäer. Ich glaube das. Dass wir manchmal einfach so Dinge selbstverständlich nehmen. Die haben einfach Dinge selbstverständlich genommen. Aber diese Frau, die hatte so viel Schuld auf sich geladen. Ich kann mir vorstellen, die Pharisäer wussten, oh, die Ehe hat sie durcheinandergebracht, die Ehe hat sie auseinandergebracht, mit dem Mann hatte sie einen Seitensprung, da ist die Familie auseinandergebrochen. So stelle ich mir das vor. Sie war eine stadtbekannte Prostituierte, ja. Die hat es ja auch nicht nur aus Spaß gemacht, die musste sicherlich davon leben, die hatte ihre Gründe dafür, warum sie in Prostitution abgerutscht ist. Aber diese Frau hat ihre Sünde bekannt und bei Jesus abgeladen und das hat so eine Freude in ihr ausgelöst, dass sie sagte, sie hat sich überlegt, irgendwie muss ich das zum Ausdruck bringen. Irgendwie muss ich das so meine Begeisterung Duft verschaffen. Ja? Und dann kam sie auf diese Idee, dieses extrem teure Parfüm zu nehmen und zu verschwenden. Sie hat Fehler gemacht, aber sie hat abgeladen und sie hat Vergebung enthalten. Und sie war verschwenderisch mit Vergebung. Warum war sie verschwenderisch? Weißt du, die Pharisäer dachten sich bestimmt, naja, Jesus, das ist eine Prostituierte, wenn du der vergibst, die macht es doch wieder. Die lebt doch davon. Jesus, der zu vergeben, ist doch eine Verschwendung. Die lernt doch nicht dazu. Die ist da schon so tief drin. Wenn du das, Jesus, vergib doch jemanden, wo es sich wirklich lohnt. Verschwende doch deine Zeit für jemanden, wo was nachhaltig bleibt, der einen guten, festen Charakter hat, der moralisch ist. Aber die Pharisäer dachten nicht, dass es wertvoll ist, diese Frau zu vergeben. Aber diese Frau hat Vergebung von Jesus bekommen und hat verstanden, sie, es ist Jesus wert. Jesus verschwendet Vergebung. Jesus verschwendet Erbarmen. Mir geht es so, wenn ich jemanden vergeben soll, dann überlege ich mir auch, ist die Person das wert? Euch geht es bestimmt nicht so, aber mir geht es so, ja. Ich überlege, hat die Person einen guten Charakter und eine gute Persönlichkeit? Wird die mich schon wieder enttäuschen danach? Lohnt es sich, da zu investieren? Lohnt es, das Gespräch zu suchen? Und Jesus ist verschwenderisch. Er vergibt einer Prostituierten, wo es nicht sicher ist, da steht nicht, und sie hörte mit dem Gewerbe auf und ging in den Tempel und diente dem Herrn. Steht da nicht. Sie hat auch keine Zusagen gemacht. Sie hat sich auch keine Selbsthilfegruppe geholt, nichts. Jesus sagt zu ihr nur, geh in Frieden. Aber Jesus hat verschwenderisch sie geliebt und verschwenderisch Vergebung gegeben. Und die Frage ist für mich ist, sind wir verschwenderisch mit Vergebung? Bin ich verschwenderisch mit Erbarmen? Luther hatte ein Problem, als er versuchte, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Es gab im Germanischen nichts für Erbarmen. Das kannten die nicht. Der hat es gelesen im Neuen Testament, Erbarmen. Jesus hatte Erbarmen mit ihm, mit ihr. Und sprachlich gab es in der deutschen Sprache nichts. Das musst du dir mal vorstellen. Eine Vokabel, die keiner brauchte. Und er hat die deutsche Sprache in der Übersetzung geformt. Und dann musste er das Wort Erbarmen erfinden. Schon krass. Vielleicht steckt auch in jedem von uns ein kleiner Germane drin. Ja? Wir sagen, naja, Erbarmen ist dieses, ich erbarme mich über dir. Ich bin barmherzig. Die Frage ist, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, was wird er uns vorwerfen? Wird er uns sagen, du hast zu viel vergeben. Du warst zu barmherzig. Da hast du ein bisschen übertrieben. Damit könnten wir doch leben, oder? Hey, weißt du, du warst da ein bisschen zu locker. Du hast zu kurz an Konflikten festgehalten. Du hast es viel zu früh den Leuten die Vergebung zugesprochen. Ich glaube nicht, dass das ein Vorwurf sein wird. Also wenn wir irgendwo vom Pferd fallen, lass uns doch mal auf der Seite vom Pferd fallen. Und nicht auf der anderen Seite. Und auch eine andere Sache, kleiner Tipp, sprich die Vergebung zur Lebzeit aus. Den Grabsteine haben keine Ohren. Es ist ziemlich sinnlos, an einem Grabstein irgendjemand Vergebung zuzusprechen. Ich beerdige manchmal Leute, ich setze mich mit diesen Dingen aus, ich mache manchmal Notfallseelsorge, bin in Situationen, wo Leute hinkommen und da ist der Verstorbene schon da und sie kommen zu spät. Ganz ehrlich, Tote haben keine Ohren. Aber zu Lebzeiten ist das möglich, macht das Sinn. Und weißt du, du kannst ja nur profitieren davon. Weil wie bei dieser Frau, hey, die hat allen Nazis vergeben. Das hat ihr gut getan. Die hatte gar nicht die Chance, mit jedem ein Gespräch zu führen und das genau die Gründe und alles zu verstehen. Sie hat es nicht kompliziert gemacht. Und das war der Vorwurf der anderen. Du hast es nicht kompliziert gemacht. Du kannst doch nicht allen Nazis vergeben. Und sagt, doch, das tut meinem Herzen gut. Eine weitere Bibelstelle, Matthäus 18, 23. Dort lesen wir, Vers 23, daher hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Frage, warum hat er das vorher nicht sich überlegt? Ja? Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Denkst du, hey, super, happy end. Oh, tolle Geschichte. Aber es geht weiter. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Also Pfennigbetrag, Vergleich. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du damit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Hey, Vergebung ist A. Daraus muss in unserem Herzen B, Erbarmen für andere resultieren. Wenn wir irgendwo zwischendrin stecken bleiben, haben wir es nicht umgesetzt. Und wenn das nicht passiert, wenn wir bekommen Vergebung von Gott, hey, du kannst mit aller deiner Schuld, wenn du dein Leben jemals Jesus anvertraut hast, dann war es, dass du zu Jesus mit deiner Schuld gekommen bist, dass du zu Jesus mit deiner Sünde gekommen bist und gesagt hast, Jesus, hier ist mein altes Leben, bitte vergib mir und gib mir ein neues Leben. Und dann ist der nächste Schritt, dass in unserem Herzen anfängt, eine neue Pflanze zu wachsen und diese heißt Erbarmen, dass wir Erbarmen mit Menschen haben. Sogar mit Menschen, die anders ticken wie wir, das finde ich besonders schwierig. Die so ticken wie ich, das ist nicht so schwer. Aber die so ganz anders sind wie ich, die ich erstmal nicht verstehe, die mich erstmal nerven und ärgern, da gibt man von der Pflanze vielleicht nur ein Blatt, von diesem Erbarmen. Aber wirklich Erbarmen über jemanden auszuschütten, ist ganz schwer. Und hier sagt Jesus, hey, Vergebung muss in Erbarmen resultieren, ansonsten zieht uns Gott zur Verantwortung. Das klingt gar nicht so nett, was hier beschrieben wird. Ja, Folterknechte und alles. Natürlich ist es ein Gleichnis und vom Gleichnis gibt es eine Hauptaussage. Aber die Aussage ist doch hier, dass Jesus da nicht ein Auge zumachen wird, sondern er auch guckt, was machen wir aus dem Kapital, das er uns gegeben hat, diese Vergebung. Verändert es unser Wesen und resultiert in Erbarmen? Und ich entspanne euch, jeder von uns, der auf dieser Erde lebt, wird da schlecht abschneiden. Außer du bist schon Jesus. Ja, weil das, was Jesus gemacht hat, dass er gefoltert wurde und den Leuten gesagt hat, ich vergebe euch, das ist unmenschlich, das ist übermenschlich. Das ist was, wo Gott in dir sich auswirkt. Und das ist so, Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis hat da auch solche Sachen hingekriegt. Ja. Aber hey, ich wollte nicht mit ihm tauschen und ich würde auch nicht sagen, dass ich seinen Glauben habe, das sind Glaubenshelden, ja. Die Frau am Brunnen, letztes Beispiel, das skizziere ich nur. Da ist eine Frau, die Bibel sagt nicht, dass sie eine Prostituierte war, aber die Bibel verrät uns, dass diese Frau quasi das mit Beziehung nicht so drauf hatte. Die wurde ständig geheiratet und geschieden, geheiratet und geschieden, geheiratet und geschieden. Und der Letzte wollte sie noch nicht mal heiraten. Also entweder war sie so hässlich oder hatte so einen krummen Charakter, wir wissen das nicht. Aber diese Frau war geächtet und diese Frau geht an den Brunnen und holt Wasser und Jesus begegnet ihr, tut sie wertschätzen, redet mit ihr anständig und geht ordentlich mit ihr um als Mann und das verblüfft sie. Und dann kommt er ins Gespräch mit ihr und dann sagt er ihr alles, was sie in ihrem Leben falsch gemacht hat. Und das führt dazu in dieser Frau, dass sie wie Wasser bekommt für ihre Seele, für ihre durstige Seele. Sie ist am Verdursten innerlich. Sie wünscht sich Beziehung und sie kriegt es auf dieser Erde so nicht. Sie scheitert im Bereich Beziehung. Und dann begegnet sie Jesus und es gibt so eine tiefe Freude in ihrem Leben, dass sie rausgeht und einem ganzen Dorf erzählt, ich kenne einen, den müsst ihr kennenlernen, weil es ist Gott, der kennt alle Schuld, der kennt alle Sünde von mir und der verachtet mich nicht. Scheinbar hatten viele Menschen diese Vorstellung, wenn Gott einmal weiß, was ich alles getan habe, wird er mich verachten und ablehnen. Und sie hat das Gott gerade anders erlebt und sie geht zu den Menschen hin, ist so davon begeistert und sagt, hey, ich habe Gott getroffen, ich habe Jesus getroffen. Und Jesus tickt so, dass er alles über mich weiß, was ich gestern gemacht habe, was ich Falsches gemacht habe und dass er mich trotzdem liebt und annimmt. Das war krass für sie. Aber sie war auch ehrlich, das muss man auch sagen. Jesus hat bei ihr nachgefragt, stimmt das so und so in deinem Leben? Und sie hätte sagen können, nö, so wie meine Kinder, habt ihr die Wand gerade zerstört? Beide sagten, nö, der andere war's. Sag ich, das ist unwahrscheinlich. Dann haben sie angefangen, Kindergartenfreunde aufzuzählen, die nie bei uns zu Besuch waren. Und meinten, die wären das. Später meinten sie, die Malina, die so klein ist, die wäre aufgestanden und hätte die Wand vollgekritzelt. Ich habe mir auch strafmildernde Maßnahmen angeboten, das hat auch nicht geholfen, ja. Bisher ist der Fall offen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wir müssen schon die Schuld zugestehen und sagen, ja, ich habe das getan. Wir müssen ehrlich werden, dann kommt diese Befreiung, dann kommt diese Vergebung. Jesus am Ende seines Lebens hatte ein Gebet, das hohenpriesterliche Gebet. Und in diesem Gebet hatte er Angst um eins, hatte Angst um die Christen. Er hatte Angst um die Einheit der Christen. Er hatte Angst darum, dass die Christen die er zurücklässt, dass sie sich untereinander kloppen werden, dass sie untereinander sich streiten werden, dass sie als Einheit auseinanderbrechen werden. Und deswegen hat er zum Vater gebetet und hat gesagt, Vater, mach sie eins, wie wir eins sind. In der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Weil er wusste, das ist schwierig. Wisst ihr, was mich entspannt? Von den 12 Jüngern, als es hart auf hart kam, wie viele sind abgehauen? Bei Jesus? Alle. Super, ne? Hey! Als er gestorben und auferstanden war, wie viele haben sich von den 12 gar nicht getraut, zu ihm hinzugehen? Alle. Superhelden, oder? Die hatten doch Glauben. Die sind gar nicht erst hingegangen zu dem Grab. Wie viele von denen haben den Stein weggerollt, um nachzugucken? Keiner. Keiner von denen. Also, hey, und er sagt, hey, bitte, Vater, mach sie eins, wie wir eins sind. Ich habe Sorge um sie, dass sie die Einheit vergessen werden, dass sie nicht in einer Einheit arbeiten werden, dass sie sich durch Konflikte und alles da irgendwie auseinanderbringen lassen. Das heißt für mich, ich brauche da Gebet, ich brauche auch Unterstützung, ich brauche, dass andere für mich beten, dass ich wieder zur Einheit mit anderen komme. Wenn Jesus das Gebet nötig hatte zum Vater, um uns, dann haben wir das auch manchmal. Manchmal kriegen wir mit unseren klugen Worten, mit unseren Fähigkeiten das nicht hin, uns wieder zu versöhnen mit Leuten. Dann müssen wir vor Gott kommen und sagen, Vater, ne, mach uns fähig. Gib uns die Fähigkeit, mach uns eins, wie du eins bist. Ich will diesem Vorbild folgen. Hilf mir, mich zu versöhnen. Hilf mir, Vergebung auszusprechen. Auch wenn der andere manchmal gar nichts damit anfangen kann. Und er denkt, warum kommt der jetzt nach 5 Jahren und will da Vergebung dafür? Warum geht's überhaupt? Ja, aber Frage an dich. Welche Schuld lastet auf deinen Schultern? Wo hast du jemanden nicht vergeben? Wo hast du dir selbst vielleicht nicht vergeben? Wo hast du anderen nicht um Vergebung gebeten? Ich will dich ermutigen, suche das Gespräch mit einem Seelsorger, mit einem Pastor, mit der betroffenen Person. Hey, lass das nicht ruhen auf dir. Wir wissen nicht, wie dieser Tag ausgeht. Wir gehen davon aus, dass er super wird und alles klasse wird. Wir wissen nicht, ob wir uns nächste Woche hier wiedersehen, lebendig. Also, kannst ein Virus einfangen, sonst irgendetwas. Wir wissen es nicht. Grabsteine haben keine Ohren. Das sind Dinge, die können wir auf dieser Erde regeln und Gott hilft uns dabei und er will uns auch die Kraft dazu geben. Ich möchte beten und dich auch ermutigen, diese Dinge in deinem Herzen festzumachen. Mit wem werde ich heute Nachmittag sprechen? Mit wem werde ich einen Brief schreiben oder eine E-Mail oder was auch immer? Ihr könnt da nur gewinnen. Jesus, jetzt kommt der Teil, wo wir Kraft brauchen aus der Höhe. Jetzt kommt der Teil, wo wir ja übernatürliche Kraft brauchen, in unserem Herz einen Entschluss zu fassen und den auch umzusetzen und den zeitnah umzusetzen, damit es nicht verfliegt und damit unser Herz freier wird und damit unsere Seele wieder frei wird, lebendig wird, damit wir nicht abgestanden sind in unserer Seele, sondern lebendig, leidenschaftlich und voller Freude über dich. Hilf uns, kein Pharisäer zu sein, sondern hilf uns, ein Mensch zu sein, der erlöst ist und erlöst zu leben. Danke dafür. Du wirst uns Kraft geben. Du wirst uns durch deinen Heiligen Geist jetzt diese Dinge pointieren in unserem Gewissen, dass sie uns keine Ruhe lassen, bis wir es geklärt haben. Aber wir werden dadurch gewinnen und du wirst dich darüber freuen und wir werden in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter dadurch wachsen. Dafür danke ich dir. Amen.